Was, wenn du alles hättest, aber niemanden zum Reden, dann würdest du mich kennen.
Know me.
Weil ich hier alles hatte, aber niemand zugehört hat. Und das ist so ein...
Oh, Digga, ich hab's Gefühl, wenn du mir den gleich auf Englisch vorsingst, dann fällt's mir die Schuppen von Augen.
What if we had it all, but no one else to call?
Ja, kenn ich, aber ich weiß den Titel
Baby,
nicht.
Baby, I'm so lonely.
What if oder so?
Nee, das ist Lonely von Justin Bieber.
Ah.
Justin.
Ah, Justin. Weißt du, das Singen der Vögel hat mich einfach so abgelenkt.
Ey, ja, ihr Lieben, wir sind, also ich noch nicht, ich werde mich jetzt gleich rausverziehen, aber wir sind einfach beide vorm Studio jetzt und nehmen gleich Podcast auf. Wenn das mal jetzt keine Podcast-Atmosphäre ist, dann weiß ich auch nicht.
Das wird sowas von ein Hookleins Sommersonnen-Special 5000, Alter.
Schon auch, oder?
Ja, Junge, der Wahnsinn.
Das wird richtig gut, glaube ich auch.
Also André, mein Lieber, lass mal reinstarten, oder?
Ich denke auch, ihr Lieben. Hier ist Hookleins für euch die Woche.
Let's go!
Ja, hast du erzählt, ey. Na, vor allem, ey, ohne Scheiß, Johnny, ich komme jetzt hier raus, du hattest eine Verantwortung, den Hund zu halten. Was sehe ich?
Hallo.
Ein Bild, wirklich, davon mache ich jetzt erstmal ein Foto. Johnny hält meinen Hund mit dem Fuß. Ja, ey, mit der Hand wäre es zu anstrengend gewesen.
Ich hab das komplett im Griff hier.
Du hast es komplett im Fuß vor allem.
Komplett.
Johnito, ey. Was geht ab? Erzähl mal von deinem Traum. Was hast du von deinem Techniker geträumt?
Wollen wir das wirklich jetzt hier besprechen? Ja.
Also keine Traumanalyse. Wir fangen direkt wieder meilenweit vom Thema an, damit ich dann auch gar nicht da ankomme.
So ist das. Nee, Freunde, es klingt jetzt so, als wäre Kevin gleich irgendwas Sexuelles um die Ecke. Nein.
Also ich an den Techniker?
Ja. Also ich habe heute einen sehr witzigen Traum gehabt und echt schlecht geschlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin dementsprechend so, ich weiß nicht, vielleicht können das, ich will jetzt meinen Schlafmangel heute nicht mit dem Schlafmangel von Müttern vergleichen, oder Eltern
ganz,
generell.
Ganz dünnes Eis.
Aber vielleicht kennen das Eltern gut, wenn man dann so richtig müde ist. Und man dann immer, so, man ist so ein bisschen langsamer unterwegs heute, weißt du, so ein bisschen langsamer. Und man nimmt alles irgendwie so ein bisschen mehr wahr, beziehungsweise intensiver, was dann auch ins Negative umschlagen kann. So geht's mir heute. und Auslöser für schlechten Schlaf war irgendwie, es war kein Albtraum, aber es war so eine weirde Nummer. Kennst du das?
Ja.
Wenn du so ganz weirde Scheiße träumst. Und ich habe von meinem Techniker Alex und seinem Geschäftspartner Robin, glaube ich.
Alex, Robin und Johnny.
Geträumt, die auf Schatzsuche waren. Ja? Und die sind beide mit einem riesen 100 Kilo Goldbarren nach Hause gekommen. Und ich bin aber einfach auf die Idee, ich habe das so mitbekommen, ich bin auf die Idee gekommen, ja, die klaue ich den jetzt. Ja, nee, sehe ich gar nicht ein. Die klaue ich denn jetzt? Bin ich da hingefahren und ohne Witz, in meinem Traum habe ich es so richtig actionmäßig erlebt, wie ich erst, Robin kommt so um die Ecke und ich lege Robin aufs Kreuz, klaue ihm diesen, klar, den 100 Kilo Goldbarren habe ich mir einfach so unter den Arm geklemmt.
Klar, natürlich.
Ja, ne? So wie das in Träumen ist. Und dann sehe ich ganz weit vorne, sehe ich so Alex und dann hole ich ihn ein mit dem anderen 100 Kilo Goldbarren unter dem Arm, ist ja logisch. Überwältige Alex und klau mir seinen Goldbarren und hau damit ab, ne? Und dann auf der Autofahrt fangen so die Gedanken an. Weißt du?
Schlechte Gewissen ist
das. War jetzt auch nicht so cool.
Oh,
was habe ich gemacht? Bin umgedreht, hab's wieder gegeben.
Ganz aufrissig, gar nichts. Ja,
und dann bin ich heute Morgen so viel zu früh, so um 6.30 Uhr, 5.30 Uhr. Gut, das ist für dich natürlich schon spät aufstehen.
Also 15 Minuten später, als ich sonst aufstehe.
Du bist so weird, Alter. ne, bin ich so aufgewacht, was mindestens anderthalb Stunden früher ist als sonst. Und ich bin erst um eins ins Bett oder so. Also war das wirklich eine sehr kurze Nacht. Und ich habe auch nichts mehr gebacken gekriegt, da irgendwie nochmal zu schlafen. Ja, und dann bin ich zu dir gefahren, mein Lieber. Und freue mich jetzt hier zu sein. Alter, wir sitzen einfach in deinem fucking Garten. Warum haben wir das noch nie gemacht?
Wir sitzen jetzt einfach momentan, ich habe vor dem Studio so eine ganz kleine Betonterrasse und da habe ich einen ganz alten Tisch und Johnny hat einfach zwei Sessel aus dem Studio rausgeräumt.
So geil. Ich mache das ja manchmal auf meiner Terrasse.
Ich weiß. Ey, ich bin gespannt, ob das sich irgendwie auf die Soundqualität auswirkt.
Nein, hallo, die Vögel machen aber mit.
Meinst du nicht?
Warte. Das sind unsere Podcast-Gäste. Warte. Das waren gerade Larry und Bird. Nee, genau. Und es war aber voll geil. Richtig geiler Sommertag. Ja, wir dachten, wir machen einfach mal ein Sommersonnen-Special. Ja. Aber André, wie geht's dir denn?
Ey, ganz gut. Ey, ich habe irgendwie ein weirdes Feeling in der letzten Woche gehabt. Ich war natürlich eigentlich produktiv wie immer. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Songs geschrieben und
geschrieben?
Sie. Und dann habe ich aber irgendwie das Gefühl, ich habe nichts gemacht die Woche.
Krass.
Also in der Reflexion ist mir heute aufgefallen, doch einiges zu erzählen eigentlich, aber eigentlich kommt es mir auch so vor, als hätte ich nichts gemacht.
Hä, für wen hast du denn 4, 5 Songs geschrieben?
Na, für ein Filmprojekt habe ich 2 Sachen beendet, dann habe ich für eine Freundin von mir, die hatte was zu tun für ihr Ding. Dann hattest du, haben wir heute noch was gemacht und dann noch irgendwas. Ach so, für mein Bandprojekt Mama. Steht wie immer ganz vorne an.
Ganz vorne steht das an. Ja, geil. Ich habe auch viel erlebt die Woche tatsächlich. Ich war das ganze Wochenende busy. Deswegen bin ich vielleicht auch heute noch ein bisschen im Arsch, weil ich habe das Wochenende so 14 Stunden Tage gehabt.
Mhm. Ganz normaler Arbeitstag als Selbstständiger.
Ja, ganz normal, genau. Und stand dann abends auf der Bühne, ich habe Worship geleitet in unserer Gemeinde in Marburg. Und da war dann so ein dickes Event. Samstagabend und da musste ich dann so 1,5 Stunden Musik vorbereiten im Vorhinein und so. Das war ganz schön heavy. Und kennst du das, wenn du währenddessen denkst, ja, eigentlich alles easy, gar kein Problem?
War eine richtig gute Idee, draußen aufzunehmen.
Was ist denn hier los? Einfach ein Hubschrauber, Digga.
Ein Hubschrauber. Wink mal, Johnny, wink mal.
So wie das so ist, es war tatsächlich auch eine Band, die jetzt nicht professionell unterwegs ist, sondern halt einfach so in Anführungsstrichen Hobbymusiker, trotzdem sehr, sehr gute Musiker, aber die haben noch nie mit Backtracks gespielt. Ne, das, was sie ja mal mit Mama auch immer macht.
Immer Standard eigentlich mittlerweile in der Industrie.
Richtig,
dass man Instrumentale quasi mitlaufen lässt. Auch wenn man als Band spielt quasi, das denken immer die meisten Leute gar nicht, aber wenn eine Band auf der Bühne steht, kommt selten der Sound nur von der Band. Also es gibt wirklich tatsächlich einige Bands, die das noch machen, aber die allermeisten, die lassen einen sogenannten Backtrack mitlaufen. Das heißt, das sind irgendwie Streicher oder irgendwie zusätzliche Bässe oder so, die das alles andicken.
Genau.
Und das machst du auch und wir machen das auch bei Mama, weil wir auch eigentlich keinen Instrumentalisten in der Band haben.
Ja, genau.
Aber du ja schon.
Ja, ich auch und ich nutze das so ein bisschen, um Elemente, die in der Produktion sind, die aber wichtig sind für den Song, keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich kann mir jetzt nicht leisten, dann einen 3er-Bläsersatz auf die Bühne zu stellen.
Na klar.
Zu 400 Euro pro Person am Abend. So, ne? Und wenn die aber in der Produktion sind, wie bei so Songs wie Immer weiter oder so, dann sollen die halt trotzdem kommen und
gehört werden
und dann lässt man die über Tracks mitlaufen. Früher habe ich da echt was dagegen gehabt, mittlerweile denke ich mir, ist es, weil ich weiß, wie viel Skill das benötigt, das gut zu machen, sehe ich das echt wie einfach eine zusätzliche Kunstform, die man in die Bandarbeit integriert. Genau. Und ich hatte aber jetzt am Wochenende eine ganze Band dabei, die das noch nie gemacht haben und ich dementsprechend die da so gepusht habe. Und vor allem meinen guten Freund Lukas, der Drummer ist und so, den habe ich halt wie bei meiner Band auch, den Robert, damit beauftragt, die Tracks halt zu managen und er hat das auch zum ersten Mal gemacht und ich war das ganze Wochenende gefühlt damit beschäftigt, allen zu erklären, dass das alles überhaupt gar kein Problem ist und es ist alles super und yo, easy. Und aber im Hinterkopf wusste ich, Alter, wir haben so viele Sollbruchstellen, mal gucken. Oh, Dicker.
Das
würde,
war gut.
Würde funktionieren. Es hat alles super geklappt. Lukas hat es unfassbar geil gemacht. Also spricht nur für die Band und was für krasse MusikerInnen das sind.
Ja, das Ding ist halt, ich finde es auch krass, weil wenn man mit Backtrack spielt, ist zumindest bei uns und Mama, wenn wir live spielen so, dann ist man sehr unflexibel. Was so Verlängerungen angeht und sowas. Ja. Man kann nicht jetzt einfach irgendwie den Part weglassen oder ein Part länger machen, weil es gerade Bock macht oder einfach nochmal den Refrain spielen. Das geht dann halt nicht. Oder mal ein Solo länger spielen oder so. Das ist dann alles nicht drin. Das heißt, es muss alles eigentlich auf Cue, auf die Sekunde genau dann abgetimed sein und man muss genau wissen, was wann in welchem Lied kommt und das über 2 Stunden, wenn es dann ein richtiges Set ist, dann ist es schon auf jeden Fall eine krasse Leistung.
Ja, ja, wobei, habt ihr keine Guide-Tracks drin?
Nee, wir haben bei uns tatsächlich, weil wir spielen ja mit Monitore, wir haben ja keine In-Ear, also In-Ear sind ja quasi so kleine Kopfhörer.
Ihr habt keine In-Ears?
Nee.
Was?
Weil bei uns muss es ja knallen auf der Bühne. Wenn du mich dancen siehst auf der Bühne, dann fallen, also wie oft mir schon, wir haben einmal mit In-Ear gespielt und da ist mir das Ding einfach komplett um die Ohren geflogen. Das mache ich nie wieder.
Krass. Hä, das habe ich noch nie gehört, dass jemand mit Backtracks spielt und dann ohne Klick auch, oder was?
Ja.
Was?
Ja.
Hä? Wie geht das? Musst du ja wirklich, aber es sind doch nicht immer, ganz kurz, also Guide-Track ist sozusagen, das muss man ja erklären, das weiß ja nicht jeder.
Ja, das stimmt.
Guide-Track ist, wenn du sozusagen eine Stimme in deinem Ohr hörst, mit einem Klick zusammen, also tick, 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 eins, so, drei, das sind so, ist das, wie sagt man denn? Das Tempo einfach.
Das Metrum, Johnny.
Das Metrum, genau. Und dann
merkt, wer studiert hat.
Ja. Das Metrum wird einem da vorgegeben, weil du hast ja auch oft am Anfang von so Songs, hast du ja dann oft irgendwie so einfach nur irgendeinen schimmernden Synthi oder so, der überhaupt gar keine Informationen darüber gibt, wie schnell der Song jetzt ist. Oder
das Allerschlimmste sind Songs, wo man einfach direkt anfangen muss zu singen, wo man überhaupt gar keine Tonart hat oder so, sondern das ist einfach, du musst halt einfach raten.
Hä, aber krass. Also das ist ja, das finde ich heftig.
Ja, und dann kommt er bei dem Guide-Track kommt er dann quasi dieser Klick, den haben die Künstler dann auf den Ohren und dann kommen dann solche Sachen wie...
Dann kann man Burst, 2, 3, 4, kommt halt statt der einen 1, statt dem Klick auf der 1 kommt dann halt Burst, 2, 3, 4 oder...
Breakdown,
2, 3, 4, genau. Und dann, so ist es halt gerade in Worship-Bands, also Bands, die in Gemeinden irgendwie Lobpreismusik machen.
Weil sich da keiner was merken kann.
Ja, ist es halt tatsächlich voll geil, weil du kannst mit relativ wenig Probenaufwand.
Das war Edgar.
Mit relativ wenig Probenaufwand kannst du ziemlich professionell Musik machen. Und das ist echt cool. So, genau. Und ja, das habe ich halt dieses Wochenende irgendwie eingeführt. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht zu Backtracks. Ja, das finde ich wirklich verwunderlich, wie ihr das macht. Müssen wir uns mal länger drüber unterhalten eigentlich. Aber
du bist ja dann dabei im Oktober, am 19. Oktober.
Ja, da bin ich dabei. Da
bist du dabei, kannst du dich mal umschauen.
Ja, ich mich mal weiterbilden. Das finde ich Wahnsinn, krass. Genau, und diese Guide-Tracks, die hörst du aber natürlich nicht, dann hören nicht die Leute, sondern das wird einfach sozusagen einfach nur auf die Monitore geschleift.
Genau.
Und deswegen brauchst du normalerweise In-Ears. Weil du das ja auch nicht auf der Bühne hören sollst, weil dann hören es zwar nicht direkt die Leute, aber dann indirekt,
genau.
Das ist ja auch irgendwie Quatsch.
Und ich finde In-Ear zwar geil, weil man viel präziser hört, was man selber so macht und so und die Band, aber man hat halt null, also ich krieg da wenig Gefühl von der Stimmung. Es gibt dann so Atmo-Mics, die kann man dann vor die Bühne hängen und so, alles gut, dass man das Publikum auch mit drauf hat. Aber für mich bei Mama zum Beispiel, da geht es ja vor allem um die Stimmung und so. Und dann ist die Stimmung auf der Bühne auch erstmal da, wenn die Bühne bebt. So, weißt du? Und dann.
Ja, voll,
ist
ich verstehe das. Deswegen habe ich immer nur einen drin fast. Auch wenn das nicht so.
Klar, immer linkstaub.
Ich versuche immer mal zu wechseln.
Viel besser, ey. Aber ich kenne so viele Künstlerinnen und Künstler, die einfach wirklich Gehörprobleme haben, dadurch, dass die sich halt die Dinger immer so laut aufdrehen, um halbwegs eine Mut auf der Bühne zu bekommen und eine Stimmung zu bekommen.
Ich drehe sie immer dann verhältnismäßig leise.
Ich habe sie auch immer auf volle Möhre. Auch beim Einsingen hier im Studio bin ich immer volle
Alter,
Möhre.
Alter, ja, du hast deine Kopfhörer immer laut, Alter, da denke ich immer.
Ja, weil sonst kriege ich ja überhaupt nicht, also sonst komme ich ja überhaupt nicht in die Mood, ey. Wenn ich Musik einsingen würde oder Musik machen würde, so als würde ich jetzt gerade irgendwie einen beliebigen Song auf meinen AirPods hören.
Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Laut und Gehörschaden.
Ja, dann ist es bei mir immer auf Gehörschaden-Modus.
Wahnsinn, ey.
Vieles ist da Gehörschaden-Modus.
Nee, genau. Das habe ich das ganze Wochenende gemacht und deswegen bin ich jetzt ganz schön müde.
Ja, das glaube ich dir.
Weil man da irgendwie im Nachhinein dann merkt, wie viel Energie das kostet. allen anderen zu vermitteln, ist es überhaupt gar kein Problem und wir kriegen es hin und es läuft und eigentlich machst du dir eigentlich schon auch wirklich Sorgen, ob das funktioniert. Naja, und es ist halt, das merkst du dann erst am Tag danach und bis heute zieht sich das irgendwie ein bisschen durch.
Stress war groß,
aber es war geil. Also an alle Beteiligten, die das vielleicht hören, Kuss auf die Nuss.
Sehr gut. Alter Edgar, ey.
Aua, au.
Eddie, ey. Ich würde sagen, mein Hund Eddie hat mittlerweile seine Angst verloren. Der würde jetzt kurz mal was sagen wollen. Also Edgar hat voll Bock, der liegt jetzt mit uns hier vorm Studio und meine Eltern sind gerade vorbeigelaufen und er will natürlich direkt hinterher, aber nichts ist Edgar. Ich wollte gerade irgendwas sagen zu deinem Thema. Ist egal, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins Thema der Podcast-Folge.
Mach mal, komm, hau doch mal das Thema raus.
Weil ich hatte ja letztes Mal schon das Thema verschoben, aus Gründen unserer Unfähigkeit. und ich würde gerne mit dir über das Thema Kindermusikbusiness sprechen.
Oh.
Das passt so ein bisschen zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast und so, daran anknüpfend. Und ich hatte ja letztes Mal die Jackson 5, das war ja die Kinderband quasi, der Vorjahrtausendwende.
Ja.
So. Und jetzt habe ich Justin Bieber ausgesucht, der genau in dem Song genau das besingt, was ich glaube die Auswirkungen sind von Erfolg im frühen Alter. Und da können wir uns auch gleich mal an die eigene Nase fassen, denn wir beide waren ja Part von The Voice. Und auch da gibt es ein Kinderformat und es gibt ja schon ewig Kindercasting-Formate und sowas.
Voll.
Und ich dachte, wir quatschen einfach mal darüber, weil ich habe da durchaus einen kritischen Blick drauf. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir eine ähnliche Meinung haben. Zumindest in dem Falle, dass es dann richtig abgeht.
Ja, aber auch wenn nicht, also diesen Misserfolg musst du ja dann auch erstmal verkraften, so finde
ja,
ich.
Ja, klar, absolut. Absolut.
Weil wenn du in jungen Alter schon gegen die Wand fährst, also meine Einstellung ist ja ganz konkret, dass ich ja mittlerweile weiß, was es heißt, Musik zu machen und wie anspruchsvoll das ist. Und dass es ja im Prinzip ein Vollzeitjob ist. Und ich finde, das ist für uns schon schwer als Erwachsene,
ja,
die viel Power haben und irgendwie auch viel, also wo die finanziellen Mittel auch da sind und man sich da selber drum kümmern kann. Und als Kind ist es ja nochmal eine Nummer krasser. So.
Ja, voll. Also ich glaube auch, gut, ich meine, ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann, weil ich glaube, als Kind musst du tatsächlich dann in Anführungsstrichen einfach nur singen, beziehungsweise nur den Druck noch dazu aushalten, auf einer Bühne zu stehen. Sag mal, was ist denn mit diesem Hund, Junge?
Das geht gar nicht, ey.
Schieb ihn da ins Studio.
Ich schieb ihn gleich wirklich ins Studio. Eddie, kannst du mal bitte ganz kurz dieses Gejaule einstellen? Das wäre sehr nett.
Okay.
Der fängt sowieso gleich wieder an.
Na dann, kommt da halt ins Studio, ey. Mann, ey. Ab ins Kinderzimmer, wo wir wieder beim Thema sind.
Können wir es einfach nicht mehr machen.
Ja, können wir es einfach nicht mehr machen, Eddie. Nee, also ich glaube tatsächlich, weißt du, wir haben ja viel mehr um die Ohren an Verantwortung zu tragen und so, was ein Kind in dem Fall gar nicht kann. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern man das vergleichen kann.
80% des Erwachsenseins ist gefühlt einfach nur aufräumen. Das nervt übelst hart.
Ja, und das sind irgendwie so
Scheiß Küche
Entscheidungen treffen und keine Ahnung was. Das ist halt, das ist für mich das, was viel auch von dem Druck ausmacht. Also ich glaube, das auf der Bühne sein und singen und so, das ist das, was da am allerwenigsten Stress für mich irgendwie auslöst. Aber klar ist das für ein Kind was anderes. Und was ich schon auch schwierig finde, ist, dass du halt nicht weißt, wie so ein, glaube ich zumindest, dass du nicht weißt, wie so ein Kind auf sowas reagiert. Ich meine, bei The Voice, wir haben es ja erlebt, da sind dann auch so Kinderpsychologen dabei, die Kinder schon auch sehr durchchecken, so.
Ja.
Ob die mit der Situation klarkommen und so. Also die versuchen das, glaube ich, schon so gut wie möglich irgendwie zu managen. Aber auf der anderen Seite, klar, also verdienst du irgendwie mit Kindern Geld auf eine Art und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich eine coole Erfahrung für Kids auch und ich sehe aber, was ich tatsächlich auch kritisch sehe, ist es dann, wenn da so Produzenten, die gucken sich das natürlich an, um dann junge Talente und so rauszufischen. Also mein erster Produzent hat das auch jedes Jahr betrieben, also
Ohne, wirklich?
Ja, ja. Also hat ganz bewusst The Voice Kids angeguckt, um halt junge Talente zu finden und die danach angeschrieben. Ganz normal gewesen. Und ich habe das auch immer so ein bisschen komisch gefunden, weil ich dachte so, gut, ja, ich verstehe schon. Klar, junge Talente, so hat er halt auch seinen größten Erfolg gelandet. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie eine schwierige Kiste, dann da so Kinder so in das Musikbusiness reinzuziehen und zu gucken, dass die irgendwie erfolgreich sind oder was auch immer.
Genau. Ich finde, dass die Eltern, also man müsste viel mehr Fokus auf die Eltern legen. Was man jetzt so sieht, ist, dass es so richtig erfolgreiche Kinder ja vor allem auf Social Media gibt. So.
Ja, ja.
Ansonsten, die im wirklichen Musikbusiness jetzt so angekommen sind, das sind ja schon auch irgendwie so, ich würde sagen, so im Teenager-Alter. Also wenn man sich jetzt so anguckt, wann, keine Ahnung, Billie Eilish ihre ersten Sachen veröffentlicht hat oder so, die sind ja schon auch trotzdem Kids, so, aber es sind so Teenager und nicht unter 10. So,
ja, ja.
Und aber so bis 12 findet man aber ganz viele so Social Media Stars, die dann irgendwann anfangen, so Musik zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob die das dürfen. Weißt du das, wie die rechtliche Grundlage da ist? Ich dachte immer, das wäre alles so erst ab, keine Ahnung, 16 oder so.
Instagram?
Ja, die ganzen Social Media Sachen.
Ich glaube.
Ich dachte, das hätte mal die EU geregelt.
Nee, ich glaube ab 12. Keine Ahnung, aber also was ich daran grundsätzlich problematisch finde, und ich glaube, da oder das wäre mein Hauptkritikpunkt, glaube ich, ist, dass im Falle des Erfolges hast du halt danach kein Leben mehr, wo du unöffentlich aufwachsen kannst. Und wir beide wissen, wie wir waren, so im Teenager-Alter.
Also, übelst. Und das ist ja genau das, was Justin Bieber auch sagt, ne, in seinem Song. Es war immer, alle Augen waren auf ihn gerichtet und er wusste überhaupt nicht, so, am Ende kannst du damit nicht umgehen im jungen Alter. Zumindest nicht in dem Maße, wie Justin Bieber davon betroffen war. Und es gibt ja auch durchaus Leute hierzulande, die das ähnlich oder fast identisch, würde ich sagen, erlebt haben. Zum Beispiel Bill und Tom Kaulitz von Kaulitz Hills und von Tokyo Hotel. Die hatten ja auch damals einen krassen Erfolg als Kidstars. Was ist los?
Ja, ich weiß, wer der Produzent war damals.
Ja, ich auch. Aber die hatten krassen Erfolg als Kinderstars und die sind ja auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht damit klargekommen. Ich meine, jetzt haben sich die Leben so gefunden und alles cool, aber ich glaube, das ist ein unfassbar krasses gesellschaftliches Ding, worauf man erstmal darauf hinweisen, so, weil ich glaube, das ist vielen Leuten überhaupt nicht bewusst, dass mit diesen ganzen Fame und Glam natürlich auch einiges an Druck und Belastung einhergeht. Und nach außen hin ist
Bewertung vor allem. Also ich glaube, Bewertung ist der Hauptpunkt. Ich weiß nicht, also der Druck, dann auf einer Bühne vor vielen Leuten zu stehen, klar, das ist eine krasse Grenzerfahrung, aber daran kann man sich gewöhnen. Ich glaube, wo man sich nie so richtig dran gewöhnt, ist, ja wohl doch auch, aber als Erwachsener vor allem. Ich glaube, als Kind das zu abstrahieren, was Bewertungen im Internet wirklich sind von dir.
Das geht nicht.
Das kriegen die, glaube ich, nicht auf die Kette und sollten sie auch nicht auf die Kette kriegen. Weil, also das ist ja schon für einen Erwachsenen eine totale Überforderung am Anfang. Also
total.
Als ich bei Verliebt in ihn damals für meine Verhältnisse den ersten krassen Shitstorm bekommen haben. Natürlich haben andere schon viel heftigere Shitstorms bekommen oder so. Aber dann, als ich von dieser Fundi, christlichen Fundi-Bubble da einmal komplett hops genommen wurde, gefühlt, und beleidigt ohne Ende, dann denkst du natürlich schon erstmal so, holy, what the fuck, Alter. Und jetzt will ich mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du einen 14-jähriges Mädel oder 14-jähriger Junge bist, die, und das halbe Internet sagt dir, dass du zu dick bist oder so. Oder wie dumm man sein kann. Oder was auch immer. Also das Internet, das macht ja dann einfach, was das Internet tut. Es gibt immer irgendeinen Uli, der eine Meinung über dich hat, obwohl sie ihm nicht zusteht.
Das Ding ist
zu
halt,
Themen, die total übergriffig sind, da überhaupt irgendwas zu bewerten.
Das stimmt.
Also,
es braucht halt nur einen Menschen, um eine ganze Psyche zum Wackeln zu bringen. So.
Ja.
Es braucht nur eine Aussage, vor allem in den jungen Jahren. und man will sich das überhaupt nicht vorstellen, ey, was diese Leute und was diese Kinder für ein dickes Fell haben irgendwann. Weißt du, wenn du das dann wirklich durchstehst, ich weiß nicht, ob man so einen Menschen überhaupt großziehen möchte oder mit so einem Menschen halt dann überhaupt zusammenleben möchte, der halt alles an sich abprallen lässt, was dann irgendwie halbwegs Kritik ist. Ich glaube, das ist dann halt, das muss man, und das dann wiederum zu überwinden und konstruktiv dann mit sich selbst ins Gericht zu gehen und sich dann selber zu reflektieren, auch gegenüber seinem privaten Leben und Mitmenschen, ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Weil man halt von früh auf dann gelernt hat, wirklich ein ganz dickes Fell zu haben.
Ja, und das finde ich irgendwie scheiße. Also das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass du da irgendwie dann total abstumpfst oder so. Genau. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich selbst mit dem größten Talent der Welt es nicht zu The Voice Kids schicken. Sondern dann sagen, ey, wenn du 16 bist, dann kannst du zu The Voice Erwachsene gehen und dann bist du immer noch nur 16 und dann ist alles cool. So, ne? Also mit 16 ist immer noch sehr früh eine Karriere anzufangen. Und genau, also weil einfach ich mein Kind davor schützen wollen würde, zu früh bekannt zu werden.
Würde ich auch machen. Ich hatte so viele Gesangsschüler, die wirklich auch in der Grundschule, so viele Kinder, die davon träumen, zu The Voice Kids zu gehen. Ich finde aber, ich will da natürlich niemanden davon abhalten, wenn er das wirklich oder sie das wirklich machen will, dann meinetwegen. Aber ich finde trotzdem, man sollte sich dessen bewusst sein, was damit danach geschieht und was dann passiert. Zumal ja auch wirklich, und das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, sich dann als Erwachsener quasi als Kind in den Medien wiederzufinden.
Ja, das geht mir das auch
ständig so, ey, immer wenn ich alte Zeitungsartikel sehe von mir oder so. Mein Vater hat ja schon früh angefangen, ein Buch zu führen. Dann ist es wirklich einfach unangenehm. Man weiß, dass man ein Kind war und dass man, also man kann ja nichts dafür, was man in der Kindheit so gemacht hat. Aber das ist dann nochmal one step further quasi. Noch
es ist
einmal
für immer da. Du
kannst einfach es nicht mehr weggeben. Und es ist ja jetzt schon so, Alter. Ich war 17, als ich bei The Voice mitgemacht habe. Mhm. Und wenn ich diese Bilder sehe, ich sehe aus wie so ein, weiß ich, ohne Bart und total, also ich sehe einfach wirklich aus wie 20 Jahre jünger, obwohl es nur 10 Jahre
her ist. Siehst du aus wie ich jetzt.
Das stimmt, ein bisschen hast du recht, ey.
Richtiges Baby-Face-Action, Alter.
Ein bisschen hast du recht.
Nee, ja, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, kennst du jemanden, der bei The Voice Kids war?
Ich habe ein paar Leute kennengelernt und die haben tatsächlich durch die Bank weg gesagt, dass es eine coole Erfahrung war.
Ja.
Und es gibt ja auch durchaus, also ich habe sowieso, finde ich es bewundernswert, dass die ganzen Leute, die bei The Voice Kids mitgemacht haben, die ganzen Talente, ja auch im Schnitt, glaube ich, auch doch recht erfolgreich sind, auch, sowohl auf Social Media als auch in der Musikindustrie.
Ja.
Vor allem im deutschen Format habe ich das Gefühl, erreicht es nochmal viel mehr Leute als mittlerweile das normale Format. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man den Kindern auf jeden Fall schon vorher bewusst machen sollte, durch was sie da dann durchgehen und was da die Aufgaben sind.
Ich glaube, was ich daran auch problematisch finde, ist, dass ich denke, wenn ein Kind gut in etwas ist, was jetzt nicht Sport ist, weil im Sport ist es grundsätzlich auf Wettbewerb ausgelegt, das gehört auch einfach prinzipiell zum Spiel dazu, aber da werden sich auch vor allem diejenigen treffen, die damit auch was anfangen können mit Wettbewerb. Aber der Punkt von Musik ist, dass es eben nicht darum geht, wer ist der Beste, sondern dass da eigentlich alle nebeneinander stehen dürfen und jeder ist sowieso unterschiedlich und damit fast nicht vergleichbar. Dann kannst du vielleicht noch Talent irgendwie vergleichen, wer hat mehr Talent, wer hat weniger Talent. Aber ich finde, zu früh in so eine Art Wettbewerb zu treten mit anderen Kindern ist gar nicht mal so krass gesund. Weil du ja erstmal, es wird immer irgendwo jemanden geben, der geiler singen kann als du. Also
immer, stets und ständig.
Genauso wie es auf der Autobahn immer jemanden gibt, selbst wenn du 278 fährst, dann gibt es noch jemanden, der 280 fährt. Und es gibt immer jemanden, der dich dann überholen will. Und so gibt es das. Es gibt immer nur einen Weltbesten. So, ne? Und der ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das nicht bist, ist
groß.
Sehr groß. So.
Sehr groß.
oder noch nicht bist oder so. Ja. Und ich glaube, diese Wettbewerbssituation, die ja bei The Voice auch einfach gegeben ist, ich weiß nicht, wie gesund die langfristig ist. Sven, ich war natürlich nie bei The Voice, ich habe es auch nie gesehen vor Ort. Ich weiß nur, dass die Kinder- und Jugendpsychologen da einsetzen, um eben genau die Belastbarkeit, psychische Belastbarkeit von Kindern da irgendwie zu checken und dass, wenn das nicht gegeben ist, die da auch und gar die nicht auch weiterlassen begleiten, und ja. begleiten und ja. so alles. Also die machen das schon so gut, wie es geht, ne? Und ich würde auch gar nicht sagen, es ist jetzt grundsätzlich verwerflich, das zu machen. Ich glaube, ich würde trotzdem mein Kind nicht, selbst wenn es sich das wünschen würde, zu früh dieser Situation aussetzen. Weil das kann es immer noch machen. So.
Und die Musikindustrie hat ja schon immer mit jungen Leuten gearbeitet. Man kann sich ja, kann aber jetzt mal in die Charts gucken, seit wann die Musik machen und seit wann die erfolgreich sind. Angefangen bei, keine Ahnung, wenn man jetzt bei deutschen Künstlerinnen ist, Nina Chuba oder.
Digga, Zoe Wees, weißt du, wie alt die ist?
Zoe Wees, 19. Genau. Die war ja auch selber bei
The Voice Kids.
Genau.
Ja, klar. Und ich meine, da hat es halt funktioniert mit sehr schnell, sehr früh, sehr viel Erfolg. Wie alt war die? Die war vielleicht gerade 18, als ihr, wie ist ihr großer Hit? Control. Und ich kenne aber ein paar Leute aus ihrem Umfeld, auch aus der Band und so. Und also, was ich so durchhöre, die versuchen das natürlich jetzt auch nicht krass an die große Glocke zu hängen oder sowas. Und das ist jetzt auch alles nur so Hörensagen, ne? Aber meine schon auch mitzukriegen, dass sie da jetzt auch nicht einfach nur gar keine Probleme mit hat. Weißt du, wenn du bei Wetten, dass vor wie viel Millionen, ich glaube, wie viel, 25 Millionen Leute haben diese erste Wiedershow gesehen und dann hast du da einen Auftritt und dann kriegst du da 1000 Millionen Nachrichten mit Bodyshaming und allem möglichen, dann ist sie, ne, dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche rassistischen Kommentare noch unnöcher. Und das einfach so wegzuignorieren und zu schlucken.
Na, das dicke Fell also, zu haben. Das muss man sich erstmal wirklich aufbauen. Und die Frage ist dann, was für ein Mensch man dann wird. Und dann ist wieder die Frage, ob man es schafft, quasi im Privatleben sich wieder zu normalisieren.
Ja, und wenn du dir überlegst, guck mal, wenn du mit 18 so krass bekannt wirst, du kannst ja nicht mehr, dir ist einfach alles genommen, was ein normaler, oder das ist alles, aber ganz viel genommen, was so ein normaler Anfang 20-Jähriger halt macht, besoffen in den Club gehen, beziehungsweise nüchtern oder angesoffen in den Club gehen und komplett besoffen wieder rauskommen, morgens um 7, dann lattenstramm nach Hause zu laufen und eben, dass sich nicht jeder weiß, wer du bist.
Die Jugend besteht aus Alkohol bei dir, kann das
Nein,
sein?
Nein, aber das sind so die Dinge, wo du eigentlich nicht erkannt werden willst.
Naja, es gibt ja tausend Momente, wo du nicht erkannt werden willst.
Ja, aber das ist jetzt
es
nur einer
von
ganz vielen.
Tausend Momente, wo du nicht erkannt werden willst.
Ja,
wenn
richtig.
Du zum Beispiel, wie in letzter Folge erwähnt, jemanden in Crocs vom Bahnhof ab.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, fände ich das wiederum lustig. Das spricht ja irgendwie für dich, weißt
das
du?
War wirklich,
wenn dir das so scheißegal ist, wie du jetzt gerade aussiehst und aber trotzdem bekannt bist, dann finde ich das irgendwie cool und lässig.
Adam Sandler ist ja so ein geiler Typ, ne? Der ist ja einfach, der scheißt immer auf jede Etikette und kommt dann auch einfach auf die roten Teppiche mit Shirt und kurzer Hose. Ja,
wie würde meine Schwiegermutter sagen, der ist so cool, der pinkelt Eiswürfel.
Ja, so ähnlich. Ey, aber ich finde es auch geil, dass man, es gibt ja auch durchaus Leute, die versuchen dann trotzdem einfach halbwegs normales Leben zu führen, aber auch viele Leute, die es dann halt eben nicht wirklich schaffen und die es halt wirklich auch kaputt macht, weil man in dem Moment auch nicht weiß dann, wie man sich so richtig wenden soll. Und genau das besingt Justin Bieber in seinem Song und genau das war, glaube ich, auch damals vor der ganzen Digitalisierungskacke der Fall. Als die Jackson 5 erfolgreich waren, dann war das genauso. Und da war ja sogar noch extremer ein Umfeld gegeben, bei dem sogar wirklich auch vor den Eltern durchaus Leistungsdruck da war.
Ja, Wahnsinn, ey. Wahnsinn.
Das muss man erstmal wollen.
Ja.
Ey, mein Lieber, ich habe gehört, du hast eine Kategorie vorbereitet.
Ich habe eine Kategorie vorbereitet.
Sehr gut.
Frage für einen Freund würde ich machen.
Eine FFF.
Eine FFF.
Hast du dir die aufgehoben das letzte Mal? Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal die Frage für Freund gemacht hat. Ich glaube, ich.
Nee, du hast die,
ich hatte die gemacht. Naja, ihr Lieben, hier ist, ich frag für einen Freund.
You've got something in line out there. No need to pretend. Ask me what you like. don't care, 'cause you're asking for a friend.
Ich finde das ja so süß, ne? Ich finde es so niedlich. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt und ich sehe einfach Johnny, wie er verliebt meinen Hund anguckt. Einfach während des Trailers.
Wenn er die Schnauze hält, ist er ganz in Ordnung, ey.
Ey, ich bin ja froh, dass er wenigstens jetzt so ein bisschen die Angst verloren hat.
Ja, voll.
Vor den Leuten, die hier im Studio abhängen. Das ist natürlich total.
Er saß einfach eben auf meinem Schoß. Das hätte ich mir in 100 Jahren nicht erwartet, dass er das mal macht. Wirklich am Anfang.
Von sich aus auch noch.
Ist in die letzte Ecke und dann noch weiter gekrochen, als ich irgendwo reingekommen
bin. Das stimmt.
Und mittlerweile hat er
mich. Hatte keinen Bock auf Leute. Jetzt mittlerweile geht's. Ja.
André, ich hab gedacht, zu unserer Summer Sunshine Special Folge, Hooklines Folge.
Die übrigens gar nicht so Summer Sunshine-y war, wie. Gutes Thema dafür.
Ja, ja, voll. Hä, ich sitze hier in Sonnenbrille, kurzer Hose und Hausschuhen draußen auf deiner Terrasse und genieße mein fucking Leben, Alter. Das ist sowas von eine Summer Sunshine Special-Folge. Vor allem, wenn man unsere Podcast-Partner heute so hört. Das war wieder Larry und Bird.
Larry und Bird.
André, ich habe eine kleine Frage für einen Freund von dich. Ja. Und zwar. Habe ich gestern auf meiner Terrasse gesessen und mir ein schönes Kaltgetränk nochmal gegönnt. Was heißt nochmal? Einfach gegönnt.
Aber das sind die besten Momente, ey.
Ja, voll. Und da habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich so das perfekte Lieblingssommergetränk? Und als Gegenpart, welches kannst du so gar nicht verstehen, warum das Leute machen?
Ey, ohne Witz, ich hatte letztens erstes Thema in einer Unterhaltung, wo ich immer noch sage, ich verstehe bis heute nicht, warum ich es trinke, aber manchmal ist es einfach geil, manchmal, also eigentlich schmeckt es mir nicht. Objektiv ist es eigentlich ein scheiß Getränk.
Ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich befürchte, dass du das gleiche sagst wie ich.
Es ist sehr kontrovers, aber bei mir ist es Bier.
Okay, ich habe Glück gehabt.
Was hast du?
Ich habe tatsächlich Club Mate gesagt.
Ey, ich bin bei Bier, bin ich, Club Mate kann ich Ja, kann ich auch verstehen, aber bei Bier ist es so, objektiv schmeckt's einfach nicht. Aber manchmal, weißt du, nach den so richtig heißen Tagen, wo du auch noch was gemacht hast, keine Ahnung, nach Wanderung
voll,
oder
voll,
so,
voll.
Ist es halt einfach das beste Getränk ever. Aber objektiv schmeckt's doch einfach nicht. Das ist einfach aus Getreide hergestelltes Getränk.
Ja, stimmt. Aber ich muss sagen, das hat sich für mich verändert. Ich habe als 16-Jähriger habe ich zwar Bier getrunken, aber nicht, weil es mir geschmeckt hat.
Ja.
Ja, und mittlerweile.
Man hat sich einfach an wirklich einen ekelhaften Geschmack gewöhnt. Und mittlerweile ist es einfach so, ja, okay, dann trinke ich das halt dann.
Ja, ja.
Aber es ist nichts, was ich jetzt trinke, weil es mir so gut schmeckt.
Ja, ich kann aber nachvollziehen, was du meinst. Wobei ich finde, da ist zum Beispiel Radler wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, Radler ist eine ganz andere Geschichte.
Also jetzt kommt wahrscheinlich die ganzen Team, die sagen, Radler ist kein Bier.
Ja, hör auf, ich trinke auch Fruchtsecco, wenn es nötig ist. Ich habe wirklich. Was Alkohol angeht, habe ich wirklich den Alkoholgeschmack einer 58 Jahre alten Frau.
Du bist doch nur von 58 Jahre alten Frauen umgeben in deinem beruflichen Alltag, oder nicht?
Ja, eigentlich kommt das so ein bisschen hin. Aber ich
war einmal bei dir mitten in der Schule, ne? Und ich habe mich die ganze Zeit nur totgelacht. Innerlich. Also, super lieb alle, ne? Falls das hier irgendjemand hört. Wirklich, no offense, es war einfach großartig bei euch. Aber ich habe sehr viel Spaß gehabt, dich in diesem Umfeld zu sehen, weil ich dachte, das ist wirklich, das passt sehr gut. Also, da wird alles dieses Mäuschen und Schätzchen, das kommt alles in eine Perspektive gerückt. Ja, es ist aber großartig. Ja, für mich ist es tatsächlich Club Mate.
Warum?
Weil ich gerne denke, dass ich noch Student bin.
Aber warum? Also hast du schon mal richtige Mate getrunken? So Mate-Tee?
Nee,
aus
ist
so
nicht ganz eklig.
Aus so einem krassen Becher da?
Ja, hasse ich.
Echt, ja? Ich finde das ganz geil, ehrlich gesagt.
Doch, ich mag die viel zu süße Zuckerversion von Club Mate. Auch kein Mio Mate, nee, könnt ihr mir alle wegbleiben.
Wirklich?
Nee.
Ich mag die zum Beispiel viel lieber.
Ehrlich?
Aber am Anfang habe ich Club Mate getrunken und kam da auch überhaupt nicht ran, weil die ersten Schlucke Mate schmecken wirklich, als würdest du am Aschenbecher ziehen.
Ist ein bisschen ähnlich wie Bier, ne?
Ja, es ist wirklich so, es gibt so Getränke, da muss man erstmal reinfinden. Und Kaffee gehört übrigens auch dazu.
Ja, stimmt.
Kaffee ist auch so ein Getränk, das zum Beispiel meine Freundin trinkt weder Bier noch Wein noch Kaffee und die hat einfach wirklich, die ist mit, keine Ahnung, 13, 14 stehen geblieben, was ihre Getränkegeschmack angeht.
Die trinkt nur so Alkopops.
Noch nicht mal das. Stimmt, Alkopops. So Mixeries hat man damals getrunken, ja. Weil man sich noch nie an Bier herangetraut hat.
Ist das noch ein Ding eigentlich?
Bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Boah, diese Zeiten, wo wir uns mit so einem Mixery-Zeug vollkommen gescheppert haben.
Das war ekelhaft, ey.
Das ist mir übrigens in der letzten Folge aufgefallen. Seit wann sag ich denn weggescheppert und scheppern und keine Ahnung was so oft? Was ist denn hier los, Alter?
Wir haben schon öfter, ja.
Ich bin voll angewöhnt. Krass, Mann. Ich, so, ich saß im Auto, da habe ich mir angehört. Ich sag, kannst du mal die Fresse halten? Was ist denn mit dir?
Du klingst echt wie eine richtige Partymaus. Ja. Auch heute schon wieder.
Ich bin eine kleine Partymaus.
Viel Alkohol konsumiert auch in deinem Leben.
Nee, das tatsächlich gar nicht. Aber jo, ich lass schon gerne mal krachen.
Ja, das glaube ich dir. Aber mein Favorite-Getränk ist, glaube ich, oh Gott, das ist ja natürlich jetzt schon wieder schwer. Aber wenn es simpel sein soll, dann ist das Geilste einfach ein Krug mit kaltem Sprudelwasser. Geil Zitrone und ein bisschen Minze drin. Mehr nicht.
Auch geil.
Weißt du, im Sommer einfach so ein Summerdrink und wenn es alkoholisch sein soll, dann bin ich wieder die 58 Jahre alte Frau. Dann nehme ich auch gerne, Aperol-Spritz zum Beispiel. Ein Aperolchen.
Ich glaube, da hast du sehr viele Menschen, die dir beipflichten würden. Ich glaube auch tatsächlich also was richtig geil war, als wir mal in Brasilien unterwegs waren im Sommer, da haben wir jeden Abend hier Caipirinha getrunken. Das war mit Sicherheit auch nicht gesund, aber es war schon geil.
Oh, wie heißt denn dieser Cocktail mit dieser Limette drin? Mojito?
Ja, Mojito. Auch aber gut. Auch, also.
Oder ein Gin Tonic ist auch. Gott, ey. Triggerwarnung für alle Alkoholiker. Trigger.
Jawohl. Was ich aber auch richtig krass finde, ist, wenn du es einfach, wie du auch gesagt hast, mit Wasser. Ich mag tatsächlich mit Zitrone gar nicht mal so gerne.
Ehrlich?
Weil ich finde,
ich liebe das.
Das zieht dir irgendwie so alles so zusammen, weil es dann so ein bisschen zu sauer ist. Was ich aber gerne mag, ist, wenn du so gefrorene Früchte da rein.
Ja, auch nice.
Reinschepperst. genau, und was ist denn zum Beispiel, was kannst du gar nicht verstehen? Fand ich auch interessant, weil ich kam nicht sofort auf was.
Oh, da brauche ich ein bisschen Zeit zum Überlegen, glaube ich.
Ja, ich fand sehr viele Getränke eigentlich sehr einleuchtend. Was ich gar nicht verstehen kann, ist, das macht man vor allem in orientalischen Ländern, ist sich einen Tee da reinzukloppen, Alter, wenn es richtig warm ist.
Oh ja, das soll ja eigentlich gut sein.
Alter.
Weil folgende Logik, kalte Getränke ziehen die Adern zusammen und warme Getränke, die weiten die Adern, dann kann dein Körper besser abkühlen. Aber was Junge, das mit deiner Psyche macht,
ich denke auch so, warum, Junge? Da sitzen die Kollegen da irgendwo in...
Stell dir mal vor, ganz ehrlich, es sind, keine Ahnung, 38 Grad draußen. Gerade knallt dir volle Möhre die Sonne auf den Kopf und dann sitzt
Sahara
du da.
48 Grad und genau. So Beduine knallt sich einen schönen schwarzen Tee in die
Birne. Und dann sitzt du da und siehst einfach die Tasse dampfen und du denkst dir so.
Junge, was ist denn mit dir? Ich denke,
ne.
Nicht in 100 Jahren, Alter. Also wirklich, oder? Das kannst du doch nicht.
Andersrum bringen. Muss ich auch sagen, ich habe noch nie jemanden mit einem eiskalten Mojito auf dem Mount Everest gesehen. Die hält das auch nicht warm.
Ist so. Wer macht es denn? Ich denke, hä? Also es geht, falls hier irgendjemand aus diesen Kulturkreisen irgendwie unterwegs ist, also kann das mal jemand erklären? Also das ist ja die Begründung, ne, so, aber wächst man da von Anfang an auf, dass das so ganz normal ist?
Vielleicht gewöhnt man sich dran, aber für mich fühlt sich das ganz, ich brauche immer was Kaltes. Da haben wir auch einfach Bock auf was Kaltes. Wenn du,
Wahnsinn. Also
ach man ey, es ist genauso, dann müsste man, da dürfte man ja auch nicht mehr ins Schwimmbad gehen, da müsste man ja quasi eigentlich in so ein Sauna gehen oder so. Damit
ja, Whirlpool.
Dann so. Machst ganz kurz die Hitze noch schlimmer, damit es dann wieder besser wird.
Grauenhaft.
Wirklich ganz schlimme Sache. Aber ey, was ich nicht verstehen kann, und das konnte ich, was ich jetzt mittlerweile gut verstehen kann, ist alkoholfreier Alkohol. Kennst du das? Es gibt, es gibt quasi so, keine Ahnung, alkoholfreien Aperol oder so und das schmeckt eigentlich ganz gut. Mhm. Was ich aber nicht kann und bis heute überhaupt nicht trinken kann, ist Traubensaft.
Was?
Es ist einfach nur, ich kann das nicht trinken. Das schmeckt wirklich...
Das ist ja... weird.
Null. Ich kann keinen Traubensaft sehen und ich kann keinen Traubensaft trinken. Ich kann das nicht.
Krass. Nee, das kann ich sehr gut.
Das schmeckt wirklich, für mich schmeckt das einfach wie Urin.
Okay, Alter. Ja, okay. Okay. Ja, alles Alles klar.
Es gibt auch weirde Sachen, die man mit Getränken machen kann. Ich weiß nicht, wir hatten ja letztes Mal über, oder ein paar, vor ein paar Folgen über Kindergeburtstage bei McDonald's gesprochen. Und ganz früher kannte ich sehr viele Menschen, die ihren Milkshake dazu missbraucht haben, um die Pommes da rein zu dippen.
Nein. Nein. Sag mir nicht, auch Abgründe tun sich auf.
Oder die Nuggets.
Oh, na was?
Schönen Nuggets mit Vanillensoße.
Oh, wie räudig, Mann.
So müssen wir auch die Folge nennen, einmal. Nuggets mit Vanillesoße.
Nuggets, ja?
Ich hab Nuggets im Vanilleshake.
Chicken McNuggets und Chicken McNuggets und Vanilleshakes.
Oje, Mine. Oje, oje, oje.
Geil, Alter.
Aber ey, was sind eure Getränke? Übrigens.
So Feedback erfordert, ne, von letzter Folge. Hast du welches bekommen? Ich nehme mich schon mal wieder gar nicht.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Aufgabe von der letzten Woche Folge war.
Naja, sie sollten, ob wir mehr theologischen Content machen sollen.
Ach so, ich habe gemischtes Feedback bekommen dazu.
Okay.
Manche Leute haben richtig Bock drauf. Manche Leute sagen auch, bitte, nee, bitte nicht.
Auf gar keinen Fall. Okay.
Weil ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich antworten würde, wenn ich jetzt nicht den Podcast selber machen würde, wäre ich auch wahrscheinlich so, dass ich sagen würde, ey, als nicht christlicher Mensch habe ich auch eigentlich keinen Bock. Das ja. Ist halt so zu hören.
Fair enough.
Ich habe da nichts dagegen. Wir können ab und zu mal schon guten christlichen Content hier mit einbringen.
Mal ordentlich abjieten hier.
Ja, schön
abjieten. Da haben sie übrigens gar nicht drauf reagiert, oder?
Übrigens, das wollte ich auch mal sagen, manche Leute finden das richtig gut und wollen das umsetzen.
Ja.
Schön abjieten, quasi als Love-Spreading, als Synonym für Liebe in die Welt geben.
Ja.
Und manche sagen, die sind große Kritiker und sagen, das wird sich niemals im Leben durchsetzen. Hat sich das Jied-Netzwerk eigentlich dazu
geäußert? Nein, ich bin massivst enttäuscht.
Ich bin
höchstgradig enttäuscht.
Das kommt vielleicht auch daher, dass du dir einfach direkt in der ersten Folge, seitdem wir bei denen bin, einfach mal ganz kurz das ganze Netzwerk umstrukturieren wolltest. Hier, übrigens, ich bin jetzt da, ich würde mal ganz kurz an euer Logo gehen. Wie ist denn das da eigentlich?
Ja, nur abgeheatet habe ich. Nur abgeheatet. Hey, das wird sich sowas von durchsetzen. Wir setzen das durch, André.
Ja.
So machen wir das.
Nee, ich finde auch, wir sollten unsere Folgen jetzt so enden lassen.
Ja.
Das ist ganz gut. Apropos Ende, lass mal zur Playlist kommen.
So machen wir das. Was hast denn du diese Woche?
Oh, da hast du mich natürlich wieder ganz krass erwischt. Ey, ich habe diese Woche Eurovision gesehen. Hast du auch gesehen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Guck's echt?
Interessiert mich nicht die Bohne.
Ohne Witz, bis jetzt, ich kann das verstehen, warum man das nicht guckt, aber dieses Jahr waren super, super, super viele richtig, richtig starke Sänger und Sängerinnen dabei. Unter anderem auch unser Sänger Isaac aus Deutschland.
Ja.
Und ich pack den jetzt einfach mal drauf mit seinem Song Always on the Run, na, na, run, na, na.
Der finde ich hat so African Vibes irgendwie, oder? Ja. Na, 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 na. Das denkt man gleich, kommt er auf einer Giraffe angeritten.
Ja, aber ey, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr die Kommentierung von Jan Böhmermann und Olli Schulz gesehen, weil das einfach wirklich tausendmal sehenswerter ist und die lassen ja die Künstler nie aussingen. So, die Künstler und Künstlerinnen, die singen da und dann nach 10 Sekunden, 15 Sekunden fängt einer von denen an zu labern. Dass sie es nicht mehr aushalten können. Und es ist so witzig. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr den Eurovision wirklich sehen wollt.
Wie läuft das dann? Auf Pro7 oder was?
Nee, die Öffentlich-Rechtlichen wollten die nicht haben oder haben irgendwie anderweitige Verträge. Deswegen haben die das für Österreich kommentiert und kannst im Streaming quasi sehen online.
Ach geil.
Und es ist wirklich so witzig. Es ist so witzig. Für ein ORF, glaube ich, haben die das gemacht.
Okay.
Und das ist wirklich einfach nur lustig, weil die einfach nicht die Klappe halten können und die sind einfach wirklich, die lassen die Künstler zwei Worte singen und dann kommt direkt der erste Seitenhieb.
Ja, geil. Ja, das ist so gut. Ne, ich finde irgendwie ist der ESC zu einer Witzveranstaltung geworden.
Ja, ich finde nicht. Und ich glaube es ist ja eine riesengroße Musikshow und es ist unfassbar gut produziert alles. Also ich bin jetzt kein ESC-Fan so, aber ich glaube trotzdem, dass in Deutschland der ESC auch wirklich eine krasse Stellung hat. Ein bisschen so wie Castingshow-Leute, die aus der Castingshow kommen im Musikbusiness. Weil ich glaube, ganz ehrlich, ganz viele Leute würden sich, ich weiß nicht, ob die sich das trauen würden, weil das für ganz viele, keine Ahnung, zum Beispiel, lass mal Peter Fox zum ESC oder so. kann man sich jetzt nicht vorstellen.
Würde er nie machen.
Würde er nie machen. Warum? Weil er dann, weil die Chance durchaus auf dem Tisch ist, dass man da ordentlich auf die Fresse kriegt und dass man natürlich dann Bad Press mäßig mit dem letzten Platz da rausgeht. Und das ist echt, also Hut ab an die Leute, die das machen und dass sich das über sich ergehen lassen. Und ey, die Presse wäre schon vorhinein, und das ist ja genau die Stimmung, die Deutschland zum ESC hat, weil die schon im Vorhinein so, ja, mal gucken, ob wir wieder den letzten Platz machen.
Ja, also, das finde ich ja auch wiederum scheiße, weil, also, ich finde halt, das wirkt alles so kalkuliert und vorproduziert auf den ESC, und wenn du da nicht mindestens 25.000 Kilogramm Pyro abfackelst und auf einem bunten Einhorn reingeritten kommst, das dann aus einer Torte herausgefahren wird oder so, und noch Flügel dran hast, dann kannst du es eigentlich schon gleich lassen. Das finde ich irgendwie scheiße.
Das hat sich der ESC auch in den letzten Jahren selber auf die Fahne geschrieben, und da ist der selber für verantwortlich, dass da wirklich nicht ernst gemeinte Künstler da hingekommen sind mit nicht ernst gemeinten Songs. Und mittlerweile sind es aber durchaus ernst gemeinte und auch sehr inhaltlich starke Songs, wie ich finde, und auch sehr inhaltlich gute Inszenierungen. Manchmal gibt es natürlich immer noch so ein paar witzige Lachsachen. und es ist vor allem so eine krasse Mischung an Genres auch. Also das kannst du ja genreübergreifend die Künstler sehen. Manche sind Metal, manche sind rockmäßig unterwegs. Ja. Und es gibt auch wirklich richtig, richtig, richtig gute Künstler da zu entdecken.
Ja, das glaube ich mit Sicherheit. Ich find's nur schade, dass es das so überschattet, wenn da wirklich gute Künstler sind, KünstlerInnen sind. Ja, keine Ahnung, hat mich irgendwie nie so gekickt. Aber naja, kommen wir zur Playlist.
Wir sind dann irgendwann in 5 Jahren, nimmst du auch selber beim ESC teil. Ich sehe dich da schon.
Mal gucken.
Ich sehe dich da schon. Mit Gitarre, weil ich glaube, die einfache Inszenierung würden dann am meisten rausstellen. Zum Beispiel Isaac.
Das zum Beispiel würde ich machen. Dann würde ich zum ESC gehen. Wenn die mich einfach nur mit Gitarre auf die Bühne lassen, rein da.
Isaac war ja auch so geil, unser deutscher Künstler. Der hatte ja so eine Art Käfig und saß dann vor so einer brennenden Tonne und so. Und keiner hat es verstanden, warum die Tonne da brennt.
Na gut.
Und dann kam aber so pünktlich zum Chorus dann quasi aus allen Ecken welche Feuersachen rausgefeuert im
Alles ein Löchern.
Ja, ist wirklich so. Also war schon krass inszeniert, und auch, die haben ja so einen LED-Boden, das sah alles unfassbar geil aus. Das war wirklich, ja, richtig gut.
Klar, die fahren da dann alles auf.
Die drehen da quasi ein Live-Musikvideo.
So ist es. So ist es. So, ich habe für die Playlist heute mal Joy Denalani. Die hat ein neues Album. Nee, das stimmt ja überhaupt nicht. Doch, die hat ein neues Album rausgebracht. Und zwar würde ich gern den Song Höchste Zeit nehmen. Fand ich gut.
Ach, süß. Ja. Das finde ich sehr süß.
Also, Freunde, das war die Sommersonne Sunshine. Sommersonne Kaktus Edition.
Sommersonne Kaktus Edition.
So könnten wir, so könnten wir die Folge auch nennen.
Sommersonne Kaktus?
Sommersonne Kaktus.
Ja.
Gut. ich würde sagen, kauft euch Tickets für unsere Shows. 28.06. bei mir. 12.10. bei mir und bei dir 19.10. Alles in Erfurt.
Komm vorbei.
Rainer.
Würde ich auch sagen. Und ansonsten, wir haben euch Yeet.
Wir haben euch Yeet. Hat Eddie noch was zu sagen?
Eddie? Nee, der pennt, oder?
Nee, der pennt nicht.
Der pennt nicht? Warte mal, guck. Wir gucken mal ganz kurz. Nee, Eddie ist leise.
Also. Ja, okay, guck mal.
Das ist mein Popschutz nass von seiner Nase. Ein bisschen eklig.
Schön kalte Hundeschnauze zum Mitnehmen.
Aber es gibt manche Leute, die lassen sich von ihrem Hund küssen. Das würde ich auch nicht machen.
Bäh, nee, hör auf.
So richtig abschlabbern. Oder
das ist schön vorher essen, noch Scheiße gefressen.
Dasselbe Essen, die lassen ihren Hund abbeißen von irgendwo. Ach, oder so.
Auf. Vorher noch schön fremde Hundekacke gefressen. Ja, geil. Nee, so
das ist auch richtig gut. Ey, ihr Lieben, wir haben euch Yeet. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Das war Hooklines für euch diese Woche. Bis gleich.
Bis gleich, Freunde.